Taskforce Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Taskforce Klebladel und... Ich bin nicht alleine heute. Mein Kollege, der Matthias, ist da. Matze, grüß dich.
Servus, grüß
euch. Und wir haben heute Unterstützung in unserer Illustrant-Runde. Der Benjo leider nicht da, aber den hören wir dann später in Auszügen. Wir haben unseren Totti wieder hier. Den kennt ihr schon von ein paar Gastspielen, die er bei uns bereits hatte. Totti, aka der Thomas Windel. Wer es ganz offiziell hören möchte. Totti, grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist.
Servus. Wunderschönen guten Abend an alle und ja, danke für die Einladung.
Danke, Totti, dass du da bist. Super. Ja.
Gerne, gerne.
Ja, die erste Frage des Tages gebührt natürlich euch. Wie geht's euch, Jungs? Totti, du als Gast.
Dankeschön. Mir geht's gut soweit. Der normale Arbeitswahnsinn hätte ich fast gesagt. Aber ansonsten, nee, passt alles gut. Wir sind auch eishockey-technisch wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die letzten drei Spiele waren ja sehr positiv und ja, alles in allem kann es momentan nicht besser laufen.
Matze?
Ja, bei mir auch unverändert, cool, alles soweit. Wir sind ja hier in der trauten Mediamarkt-Saturn-Runde.
Ja, ja.
Also bei uns arbeitstechnisch aktuell genug am Start.
Genau, also
sehr viele Projekte am Laufen und Themen.
Könnt ihr parallel toll einen Eishockey-Media-Max-Saturn-Podcast noch machen? Wir drei.
Ja, genau.
Das wäre eine Idee.
Ja. Aber ja, ich glaube, das merken wir alle, ne? dass der Druck bei uns recht hoch ist, was tatsächlich gewisse Themen angeht. Gar nicht so wirtschaftlich, sondern wirklich Umsetzung.
Ja, von wir werden Themen. Ein paar Chinesisch reden.
Das verursacht so ein bisschen, ja.
Im Daily Business. Langweilig.
Genau.
Es wird nicht, genau, das ist genau richtig umschrieben. Genau.
Genau. Das war eigentlich schon das Stichwort, was gerade so gut läuft. Ja, bei uns jobtechnisch läuft es natürlich der noch ganz normale Wahnsinn. Aber natürlich, Totti, du hast es ja gerade gesagt, wir sind so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgekehrt, hatten wir jetzt wettbewerbsübergreifend 4 Siege am Stück. Hat sich ja so die letzten Wochen ja immer so die Hand gegeben, Niederlage und Sieg. So der Büchsenöffner war ja natürlich dann, wo diese, ich sage jetzt mal, Regel gebrochen worden ist, mit dem Erfolg gegen Odense in der Champions Hockey League, ne, wo man sagen kann, okay, war jetzt kein Gradmesser, aber natürlich nimmt man so einen Sieg natürlich auch, sagen wir jetzt mal, für Selbstbewusstsein, speziell wenn man dann mal wieder ein Türchen macht, natürlich mit. Ich habe mir das auch angeschaut, bin an dem Tag auch erst sehr, sehr spät nach einer Zug-Odyssee zu Hause angekommen, habe ich dann mir das Spiel auf Sportdeutschland bzw. Magenta Leafs ja auch angeschaut. Und ja, also es war offensiv durchaus schön zum Anschauen. Und natürlich dann auch die letzten Spiele, ne, wie zum Beispiel jetzt am Freitag gegen Nürnberg, wo es nach dem ersten Drittel eher, sagen wir, nicht so gut ausgeschaut hat. Und dann natürlich hat man mal einen zu den die aufrechte Sitzhaltung eingenommen, wer dieses Meme kennt. Na, hat man natürlich dann Nürnberg, die mit einer sehr kurzen Bank da waren, darf man natürlich auch nicht vergessen. Und hat man da durchaus dann einen Gang zugelegt und das Spiel gegen Schwenningen auch sehr souverän, so habe ich wahrgenommen, ohne das große Spektakel abzurufen. Gewonnen, das heißt 4 Siege am Stück jetzt für die Panther. Wir hatten hier so die letzten Tage wahrgenommen oder ist euch jetzt so in den letzten Wochen, seit vielleicht unserer letzten Folge aufgehört, was gefällt euch sehr gut, was aktuell läuft oder wo es natürlich auch den einen oder anderen, ja, Sache gibt, die vielleicht noch verbesserungswürdig sind. Würde ich mal sagen, Totti, U-Turn.
Also was mir sehr gut gefällt, eigentlich schon die letzten Wochen, nicht die letzten 3 Punktspiele, wo wir gewonnen haben, sondern auch davor schon, dass wir eigentlich relativ viel Tore machen. Also offensiv sind wir brandig, wie man auf Bayerisch sagt, da sind wir gefährlich. Hast du gegen Straubing zum Beispiel auch gesehen mit 6 Toren, dann mit dem 6-5 in der Overtime. Also vorne kreieren wir unsere Chancen, machen wir unsere Tore. Also da kann uns eigentlich, das ist immer gefährlich. Wichtig ist, dass wir hinten die Konstanz reinbringen, dass wir hinten stehen. Wie es jetzt am Sonntag war, finde ich, war so eigentlich das perfekte Auswärtsspiel. Also du hast hinten sehr wenig zugelassen, so wie wir es letztes Jahr sehr oft hatten. Du hast hinten wirklich bis stabil gestanden, hast einen guten Torwart gehabt, absolut. Broscho hat ein sehr gutes Spiel gemacht, gibt dem Jungen auch Selbstvertrauen. Ich würde sagen, defensiv ist es in Summe noch ausbaufähig. Also am Sonntag war es auf alle Fälle Schritt in die richtige Richtung. Aber nach vorne gefällt es mir eben die letzten Wochen auch schon. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann ist das Ziel Top 6 durchaus realistisch.
Schwenningen bin ich komplett dabei. War souverän gespielt. Und ich meine, Schwenningen ist ja auch immer eine Umstellung wegen der kleinen Eisfläche. Die trainieren da und haben eigentlich, Schwenningen hat ja den Anspruch, diese Eisfläche für sich eher zu nutzen als Vorteil. Das ist, finde ich, ein bisschen verloren gegangen die letzten Jahre. Also die sind nicht mehr so wie am Anfang, dass man da immer ein bisschen Sorge gehabt hat, wenn man hingefahren ist, dass es eben nicht funktioniert. Und das hat sich, finde ich, ein bisschen gewandelt. Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal dort verloren haben. Gut, ist auch sagen. Egal, auf jeden Fall.
Ewig, wir haben ewig schon immer verloren dort. Ja, das stimmt, ja.
Genau. Und bezüglich der beiden Spiele gegen Nürnberg und auch gegen Odense muss ich leider ein bisschen den Spaßverderber spielen, weil ich fand, Odense ist überhaupt kein Gradmesser für mich. Also wer das Spiel gesehen hat, ich war auch nicht vor Ort, hab's so mit einem Auge im Fernsehen verfolgt, aber mit einigen aus unserer Bubble mich zu dem Spiel ausgetauscht, die vor Ort waren. Das war kein ernsthaftes Eishockey aus meiner Sicht. Also es ist teilweise die vogelwilde Rückwärtsbewegung beider Teams. Teilweise, wenn du die Highlights anschaust, werden die Spieler gar nicht angegangen in der Vorwärtsbewegung. Also ja, musste auch erstmal gewinnen, aber ich glaube, dass das für die DEL kein Gradmesser ist. Noch nicht mal ein Gradmesser für Salzburg aus meiner Sicht. Und das ist dazu. Und das Spiel gegen Nürnberg fand ich alles andere als souverän. Also ja, wir haben dann gewonnen, auch etwas höher gewonnen. Aber es gab sehr viele Dinge, die mir dann nicht gefallen haben. Vor allem auch die leichten Tore, die wir abgegeben haben. Das ist eben sehr auffällig, dass wir sehr viele Tore bekommen. Wir schießen auch genug Tore, das ist dann auch gut. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Siege am Stück, irgendwie so, wenn man CHL mitrechnet.
Ja, 4 sind es jetzt aktuell.
Aber was auffällt, ist eben die Schwäche in der Rückwärtsbewegung. Die Tore, die wir abgeben, da ist nicht viel besser geworden. Und auch fand ich die beiden Tore in Schwenningen, ja, muss man auch nicht bekommen. Klar, am Ende ist es ein Auswärtsspiel und da kriegt man meistens irgendwas. Aber es gibt für mich einfach immer noch die Baustelle des gesamten Teams in der Rückwärtsbewegung. Diese Übergaben auch zwischen Stürmern und Verteidigern. Das stimmt sehr vieles noch nicht. Und nach vorne gesehen, da komme ich später noch dazu, ist mir auch was aufgefallen. Scoring passt ja grundsätzlich in der Summe. Aber da gibt es auch einen Trend, denn wir schleunigst auch abstellen müssen. Ja.
Also du hast es ja auch gerade gesagt, natürlich speziell das Spiel gegen Nürnberg. Das war im ersten Drittel, ich habe es auch leider nur im Fernsehen verfolgt, aber das erste Drittel war, ja, Katastrophe war es jetzt nicht, also war einfach ein beschissenes erste Drittel. Ne, viel zu einfache Tore, ich glaube, da widerspricht die auch keiner. Dass dann Nürnberg aufgrund dieser kurzen Bank, diese dabei, ich glaube, die hatten vielleicht gerade mal so die drei Reihen voll. Ja, mit einem Cole Meyer, der Center spielen musste, aber eine Handverletzung hatte. Also da hat er die Bullis seinen Außenstürmer überlassen, wenn er mal dran war. Und wie die Tore gefallen sind. Ich glaube, der Begleitschutz von dem Tor von Heiskanen zum 1-0, Agostino Begleitschutz, das sind so Sachen, da könnte ich mich aufregen bei sowas. Ne? Dass da mal wie in Schwenningen ein Seneschin da einen raushaut in den Winkel, das kannst du halt einfach nicht verhindern. Ne, aber
das konntest du behindern,
aber ja, stimmt. Dann solche Tore, wie sie gefallen sind, sind ein No-Go. Und ich glaube, auch da hat Mark French in der Kabine dann in der ersten Drittelpause durchaus die passende Worte gefunden. Und dann hat es ja dann funktioniert. Unser Glück war natürlich auch, dass wir da, sagen wir mal, den Ketchup-Flaschen-Effekt mal wieder hatten, dass sobald wir in Schwung kommen, das zeigt auch die Moral, die der ERC halt einfach hat, auch wenn er mal 2 Tore in Rückstand ist, dass er rucki zucki mit den Spielern, die auf dem Eis stehen, durchaus in der Lage ist, auch mal solche Spiele zu drehen. Und ja, ein Miles Powell zum Beispiel, der auch, sag jetzt mal, bei 5 gegen 5 für mich irgendwie noch ein bisschen unscheinbar spielt. Aber dann, wenn er da ist, ist er da und macht auch gerade sehr, sehr wichtige Tore, ne, die dann helfen, dir in die Erfolgsspur zurückzukommen. Also ja, defensiv sind wir noch sehr, sehr wackelig, vor allem wenn wir da gegen schnelle Mannschaften spielen. Warte, da bin ich absolut deiner Meinung. Offensiv leben wir aktuell von einer Person, ne, Riley Barber. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, absoluter Einschlag, wie der bei uns angekommen ist. Jetzt glaube ich mit 10 Toren und 7 Assists, glaube ich, jetzt mit punktgleich mit McLeod von Köln, DEL Topscorer jetzt aktuell. Also das ist auch so gerade so ein bisschen unsere Lebensversicherung, aber nicht umsonst hat man ihn natürlich auch geholt als Spieler, der, sagen wir es mal, auch den Unterschied ausmachen kann. Und wir hatten ja in der letzten Folge ja auch so ein bisschen über die Torhüter, in Anführungszeichen, Problematik. Es war jetzt, sagen wir mal, Probleme haben wir jetzt dann nicht, sagen wir mal, wir haben da so ein bisschen unsere Bauchschmerzen damit. Prochu hat gegen Schwenningen für mich ein sehr, sehr solides, wenn nicht sogar starkes Spiel abgeliefert. Bei den Gegentoren kann er so gut wie fast gar nichts machen. Und natürlich den Monster-Safe, den er da im ersten Drittel hingelegt hat, zeigt, dass er durchaus was kann. Und ich glaube, wenn der seine Spiele bekommt und auch öfter spielt, brauchen wir auch keine Angst haben, wenn ein Brad Prochu im Tor steht.
Ja, bin ich dabei. Ich würde jetzt quasi direkt einspringen, weil ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen diese Geschichte mit Brad Prochu ausgepackt und meine Meinung dazu wiedergegeben. Und nochmal, ich spreche dem Jungen auch kein Talent ab oder sowas. Dinge haben wir ja besprochen und ich habe es auch argumentiert, was ich meine. Ich bin nur grundsätzlich der Meinung, es wird vielleicht besser werden. Ich hoffe, dass es besser wird. Aber was Goaltending angeht, sind wir momentan einfach nur unter der Durchschnitt in der Liga, wenn du die Stats anschaust. Beide Goalies liegen unter 90%. Und ja, das letzte Spiel war gut vom Brochu. Auch das Spiel gegen Nürnberg, Williams. Ja, er hat das, was er halten kann, hat er gehalten. Aber da muss ich auch dazu sagen, das hat mir, ich glaube, der Bernd hat mich danach angerufen und da haben wir uns darüber unterhalten. Er ist halt auch niemand, der dir dann irgendwie mal was hält, wo du sagst, oh, den hat er jetzt gehalten, das ist super. Ja? Sondern die Tore, die fallen. Und dann sagst du, ja, okay, das Tor kann mal fallen. Aber ich erwarte dann eben von einem Torwart, dass er vielleicht auch mal etwas fängt, was, wo wir es vielleicht nicht erwarten, dass es fängt.
Und die Unhaltbaren.
Halt, und das passiert halt nicht. So, ja. Vielleicht kommt das alles noch, ich will da jetzt nicht zu kritisch sein. Fakt ist aber halt momentan nach 12 Spielen, beide Torleute oder beide Goalies unter 90%. 88, jeweils 88, 89% meine ich. Das heißt irgendwie Platz 17 und 18 in der Liga. Und das ist halt, das wird auf Dauer nicht ausreichend sein.
Das ist einfach. Also Statistiken sind ja dazu da, dass man sich ja danach richtet und auch besser wird. Also ich hoffe mal auch mit dem Schwung, den wir jetzt hoffentlich auch beibehalten, so die nächsten Spiele, dass ich da natürlich auch fürs Ego der Torhüter, ne, also mir braucht keiner verzeihen, dass ein Torhüter nicht auf seine Statistiken guckt, dass es durchaus was macht. Aber es ist aber auch so in dieser Saison extrem bemerkbar, dass ein Torhüter auch halt nur so gut ist, 5 Euro ins Phrasenschwein wie seine Abwehr. Und da greifen wir natürlich jetzt auch wieder deinen Tag aus. Sehr, sehr wackelig, vor allem in der Rückwärtsbewegung, wo wir natürlich sehr, sehr einfache Tore kassieren. Und dann auch, ja, wie wir es auch gesagt haben, zu unserem Ungunst, auch wenn wir, sagen wir, ein relativ solides Auswärtsspiel machen, du belohnst dich halt einfach nicht, wie zum Beispiel in Mannheim, wie zum Beispiel in Köln, dass du da einfach frühzeitig den Sack zumachst. Ja, und dann machst du halt einfach deine individuellen Fehler und ruckzucki liegst du hinten, das Spiel wurde gedreht und dann schaust du wieder blöd in die Wäsche, weil du mit 0 Punkten nach Ingolstadt fährst.
Also ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist dieses Abwehrverhalten. Das ist das Tor von Tine Braun. Das war auf unserer Seite in der Arena, wo ich einfach der Meinung bin, dass der Verteidiger nicht hart genug am Mann ist, ja. Und es dann einfach zulässt, dass er den Puck einfach mit absoluter Gewalt an den Pfosten legt, an den langen Pfosten. Und da hat in dem Fall hat natürlich der Williams dann auch keine Chance, klar. Aber das darfst du halt nicht zulassen. Also das ist für mich nicht nachhaltig genug, wie da verteidigt wird. Und da musst du ihn entweder, keine Ahnung, wegschieben oder was auch immer machen, aber nicht daneben stehen und zuschauen, wie er die Scheibe versenkt. Ja? Also ich weiß, er sagt sich einfach von außen und wir sind alle die Experten und die besten Coaches.
Ja, sowieso.
Aber es fällt halt auf, ja. Also es fällt halt auf und ich finde, da muss einfach in der Konsequenz, im eigenen, vor allem so in der Nähe vom Slot und im eigenen Drittel, diese letzte Konsequenz muss auch nochmal besser werden.
Ja, das war ja beim 3-1 auch, da wurde dann der Weber. Markus Weber hat überhaupt schon mal ein Tor gemacht, keine Ahnung.
Ja, gegen uns. Im Training.
Der fährt dann irgendwie mit Speed ins Slot und kein Mensch verteidigt
da. Begleitet das Eislaufen.
Ja, ne? Das ist, also wenn man hält einen Schläger rein und das haben wir einfach gar nicht am Mann, wie du schon sagst. Und das ist einfach, kannst du das dann kaschieren, weil du halt offensiv einfach noch brutal stark bist und wie du schon sagst, Markus, Nürnberg hat einfach diese wenigen Sturmreihen nur dabei gehabt, die haben dann am Schluss waren die körperlich platt, aber es werden auch andere Gegner kommen, wo du so Rückstände halt nicht mehr drehst. Mannheim, Berlin.
Ja, wo du eigentlich sofort, den Puffer erspielen musst, weil wenn die, sagen jetzt mal, die Schwächephase, die du einfach in jedem Spiel hast, ne, und das Momentum kippt da halt relativ schnell bei so engen Spielen und
Und dann gibt es noch eine Geschichte, weil Totti jetzt gerade den Puck jetzt gerade so gut zu mir gespielt hat, was das Thema angeht, dass wir es covern können mit gutem Scoring. Und ja, wir haben gutes Scoring und wir haben einen Topscorer in unseren Reihen, aber ich nenne das jetzt mal diesen auf Neudeutsch genannten Secondary Scoring, sind wir halt schlecht. Ja, also das ist, wir haben drei Jungs, die über 10 Punkte haben, Barber, Breton, Powell. Und danach wird es schon dünn. Ne? Also dann auf Platz 4 ist der Riley Sheen mit 7 Punkten. Und dann geht es richtig abwärts und alles, was dahinter kommt, ist dann schon richtig schlecht.
Ich glaube, Schmölz hat nur 7 oder 6, irgendwie sowas. Und dann wird's
Schmölz hat 6 Punkte, ja. Aber Donato hat 6 Punkte.
Ja.
Ja, Philipp Kraus hat allerdings nur 9 Spiele gemacht, hat 5 Punkte.
Gedanke sagt, glaube ich, 4.
Genau.
Ja.
Das heißt, da sind wir auf jeden Fall auch noch verbesserungswürdig. Und es gibt einige in der Mannschaft, die noch Luft nach oben haben.
Ja.
Und wir werden auch nicht die ganze Saison vom Riley Barber hier erleben können und profitieren können. Genau, also das ist für mich auch so ein bisschen noch mal genauso wie dieses Thema Goaltending und Rückwärtsbewegung im Team, auch eben diese schlechte Verteilung der Punkte im Team, wo, denke ich, auch die Coaches aber auf jeden Fall auch einen Fokus drauf haben werden in den nächsten Wochen, dass es in eine bessere Richtung einmal gelenkt wird.
Ja. Ja, ich glaube, die Reihen, also speziell jetzt die erste Reihe jetzt mit dem Kraus und die dritte Reihe, also aktuell der Schien, Gedakis und der Austin Keating, glaube, dass ich das einfach noch finden muss. Also die zweite Reihe gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen, mit dem Schmölz, aber Donato und mit dem Barber. Aber die anderen Reihen, glaube ich, die müssen sich noch ein bisschen finden, habe ich das Gefühl. Bei Keating auch eine Center-Rolle, also auch eine andere Rolle heuer. Deswegen, aber ich glaube, das könnte klappen. Also, ja, erste Reihe ist gerade noch ein bisschen so für mich so ein bisschen das Fragezeichen, weil Agostino ist zwar körperlich da, aber punktemäßig auch noch weit entfernt. Und Kraus, ja, mit einem leichten Aufwärtstrend, würde ich sagen.
Bevor wir aber jetzt über die Spieler noch sprechen, ne, das wäre so jetzt dann der Part, den ich jetzt auf meiner Agenda habe. Ich habe es ja gerade gesagt, unser Chef hat auch so ein bisschen was zu sagen über das, was gerade ihm gut gefällt oder was halt nicht gut gefällt. Und was unser Benjo zu sagen hat, hört ihr nämlich jetzt.
Ja, so, da schauen wir mal. Ha? Also, meine Meinung zu, was läuft gut? Was läuft gut? Unterzahl läuft sehr gut. Platz 1, 88,57%. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Genauso beibehalten, dann glaube ich, wird es eine sehr gute Saison. Ja? Special Teams sind natürlich im Endeffekt oder am Ende dann doch auch entscheidend in den wichtigen Situationen. Und mit so einer starken Unterzahl haben wir eine gute Möglichkeit, solche Spiele dann auch immer zu unseren Gunsten zu drehen. Ja. Was läuft noch gut aktuell? Also muss man sagen, mea culpa, Brochu, habe ich mich getäuscht. Wenn das sein Leistungsniveau ist, was er da gezeigt hat, die letzten zwei Spiele, dann hat der Timmy da viel richtig gemacht. Ja. Auch wenn ich immer noch glaube, dass der Nummer 1 Goalie ein AL sein muss, ja, und der Brochu doch einfach nur ein Versuch ist in meinen Augen. Aber wenn er dieses Leistungsniveau von Schwenningen halten kann und das dauerhaft bestätigt, glaube ich, dass er auch über kurz oder lang Devin Williams als Nummer 1 ablöst. Weil da waren schon ein paar Dinge dabei, wo ich sage, das erwarte ich von einem Torwart. dass er auch einmal ein paar Unhaltbare rausholt oder ein paar schwierige Saves macht. Und ja, das hat er in Schwenningen gemacht. Und deswegen haben wir da auch das Spiel gewonnen, in meinen Augen. Ja. Allgemein war ein bisschen ein holpriger Start in die Saison. Abwechselnd Sieg-Niederlage oder Niederlage-Sieg. Haben uns langsam stabilisiert und ich denke, dass wir da echt auf einem guten Weg sind. Also es schaut auch immer gut aus, unsere Spielweise. Wir sind sehr viel im Angriff, haben sehr viel den Puck, kreieren viel. Und ja, es läuft einigermaßen aktuell. Was ist schlecht? Schlecht ist teilweise Defensivverhalten von der kompletten Mannschaft. Ja, und da muss man es auch mal nicht nur mal auf die Verteidiger schieben, die schon Gas geben und defensiv sich in jedes Ding da reinwerfen. Natürlich auch den einen oder anderen Stellungsfehler haben, gerade auch Troppmann, sei ihm verziehen in jungen Jahren, oder auch Spornberger, jetzt letzte Spiel in Schwenningen, hat auch den einen oder anderen Stellungsfehler drin gehabt. Aber so ist es. Aber die Bewegung nach hinten war jetzt in Schwenningen zum Beispiel auch besser von den Angreifern, fand ich sehr gut. War die ersten Wochen nicht so, ja, da war ein bisschen, ja, sei es ein Agostino, der die Bewegung nicht immer mit nach hinten gemacht hat, sei es auch ein Riley Barber oder ein Abandonato, die nicht immer die Wege nach hinten machen, so extrem wie die letzten Jahre, so Jungs wie Stachowiak und auch Simpson. Aber ist auch besser geworden. Also ich fand jetzt die letzten zwei, drei Spiele, fand ich es definitiv besser und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und es war mit Sicherheit Thema bei Mark French, dass wir da irgendwas machen müssen. Was noch schlecht? Was heißt schlecht? Wenn man Sechster ist oder Fünfter, ist jetzt nicht so viel schlecht, aber ich finde, dass wir echt enormen Chancenwucher betreiben. Ja. Wir brauchen gefühlt sehr, sehr viele Chancen für ein Tor und dann auch ja, Spiele in Köln und Mannheim. Wenn du dann eine normale Chancenverwertung hast oder eine gute Chancenverwertung hast, gewinnst beide Spiele. Aber es ist jetzt schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Also ist ja eigentlich geil, dass wir uns so viele Chancen rausspielen, dass wir uns so viele Chancen kreieren. Das zeigt ja auch, dass die Mannschaft funktioniert und dass die Jungs auch zueinander passen. Also ist ja der Ketchup-Flaschen-Effekt. Ja, wenn es mal wieder klingelt, dann klingelt es 6-7 Mal. So ist es einfach. Es gibt aber auch dann Spiele, wo das Tor einfach vernagelt ist. Aber wichtig ist, dass wir Chancen haben, dass wir kreieren. Und das, ja, ist es wirklich nichts Schlechtes. Ja. Wenn ich da nochmal auf eine Personalie eingehen darf, was für mich schlecht ist oder was mich jetzt nicht überzeugt, ist Chris Jendrich. War mir aber bei der Verpflichtung schon klar, dass es auch so ein, es kann funktionieren, ja, muss aber nicht funktionieren. Aktuell funktioniert es nicht. Ja, hat auch -7 in der Statistik, +-Minus-Statistik, findet irgendwie gar nicht statt. Ja, erinnere mich sehr an Josh McNevin. Die älteren Herrschaften in meinem Alter mit 40, 45, 50 kennen Josh McNevin, ja, auch hochgelobt. Damals Verteidiger des Jahres in der DEL2 aus Regensburg kommen und war Katastrophe in der DEL. Ja. Also Jendrich ist das noch alles ein bisschen zu schnell, zu hoch. Mal gucken. Ja. Anlagen wären da, finde ich, aber passt aktuell gar nicht. Was noch ein bisschen verbesserungswürdig wäre, ja, ein paar Kontingentspieler, die vorne ein bisschen produktiver wären. Ja. Agostino, Keating, Sheen, Abandonato. Aber ich glaube, Keating hat getroffen, der hat sich da rausgearbeitet. Der war ja jetzt halt nicht, dass er sich hängen hat lassen oder dass er mit einer Fresse übers Eis gefahren ist. Nee, das nicht. Der hat ja immer 110% geben pro Wechsel und hat sich endlich belohnt. Ja. Das war so mal der, glaube ich, der erste Take, oder? Stopp, eins hätte ich noch. Zweikampfquote, gefällt mir auch nicht. Prozentual 47,97 ist Platz 11 in der Liga. Zweikämpfe solltest du schon im großen Teil gewinnen. Ja. 47 ist ein bisschen schlechter Durchschnitt. Genau, aber das war es so im Großen und Ganzen für diesen Block 1.
Das war der Take von Benjo. Part 1. Und
danke, Benji.
Danke, Chef. Und Jungs, genau, wir haben jetzt gerade schon über die, sagen wir mal, Spieler gesprochen. Riley Barber, Austin Keating, Kenny Agostino und so weiter. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal über Riley Barber zu sprechen. Aktuell, der natürlich jetzt in aller Munde ist. Nicht nur, dass er aktueller Topscorer ist, wie eingangs erwähnt, sondern auch die Art und Weise, wie er die Tore schießt. Also, ich glaube, letzte Folge haben wir auch schon mal kurz darüber geschnattert, wann wir das letzte Mal so einen Spieler hatten, der so einen Tordrang hatte wie Riley Bauer. Also mir fällt nur eine Person ein. Ne, die,
Kreilinger.
Ne, ja, genau. Der, ja, sag jetzt mal, diesen Drang, also lieber mal aufs Tor gezielt, aus den unmöglichsten Ecken und vor allem das Tor in Schwenningen von Riley Barber, wo er den.
Ja, war der geile Pass von
Breton. Zuckerpass ja. von Breton. Ja. Und dann hat er den so Meter vor Eriksson, hat er den. Ausgeladen und Daniel Schießer hat es bei uns auch in die Gruppe reingeschrieben, Barbara Kadabra. Also, wirklich ein Händchen, wie er die Pucks da aktuell reinsammelt, nehmen wir natürlich gerne mit, aber natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe natürlich auch, dass er, sagen wir mal, in seiner Punkteausbeutung weitermacht. Aber natürlich, so ein Spieler tut dem ERC halt wahrlich gut. Du hast jetzt an sich zwei richtige Sniper mit einem Riley Barber und auch ein Riley Sheen. Muss scheinbar im Vornamen liegen.
Denn wir regelmäßig auch verwechseln beim Torjubel.
Ja. Genau.
Genau. Ja. Was halt wieder die Kollegen vom Sitzplatz halt immer singen und schreien.
Weil immer wenn Riley angesagt wird, dann heißt es Sheen.
Ja, ja.
Und,
unfassbar.
Ja. Ja, also gibt's optisch unterscheiden sie sich durchaus, aber habt ihr ja, wenn man es natürlich dann in der Wiederholung sieht, der hat auch so ein emotionales Gesicht wie Daniel Pieter beim Torjubel. Also selten, dass er sich aus sich herauskommt. Also lächeln ja, ist auch nicht so sein.
Ja, als zweimal beim Feiern war, da ist er gut abgegangen gegen München, glaube ich, und jetzt am Freitag haben sie ihn auch nochmal gefeiert vor der Fankurve.
Ja, danach, aber so unterm Spiel macht er den Pieter.
Ist er sein Job?
Ne? Ja, so, hey, Alter.
Rein mit den Dingern.
Ne, dafür wird die Zeit. Na.
Genau.
Aber du hast natürlich jetzt auch zwei so Sniper, die den jetzt hier wirklich gut tun. Sheen natürlich auch also noch nicht in der Scoring-Streak, wie er sich wahrscheinlich selbst erhofft und auch sich selbst erwartet. Aber da hoffe ich jetzt einfach auch, dass da der Ketchup-Flaschen-Effekt bei ihm irgendwann mal kommt und der sich natürlich auch für seinen Aufwand belohnt. Aber
beim Sheen ist es eigentlich, glaube ich, schon immer so gewesen, dass der eher später in der Saison sein Peak erreicht, seine Leistungsfähigkeit. Also das ist, ich glaube, so ein Spieler, der wirklich ein paar Spiele braucht und erstmal den Winter braucht und auch das Gefühl, dass Richtung Saisonende und Playoffs geht, dann glaube, performt er am besten.
Dreht
er
auf, ja.
Gibt ja so Spieler, haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt, solche Jungs, die dann erst Richtung Ende der Saison aufgegangen sind. Und ich glaube, das ist auch von der Steuerung her so ein bisschen vom Leistungslevel. Ich glaube, sind da tatsächlich auch viele Spieler in der Liga.
Braucht immer so erst einen harten Winter, dass er dann in Schwung kommt.
Aber ich finde trotzdem, der Sheen ist technisch einer der besten Absolut. Spieler, die wir haben. Also geiler Zocker am Freitag mit 3 Assists.
Ja, aber das ist halt auch der Unterschied. Ne? Die Spieler, die jetzt dann vielleicht nicht so die Tore machen, machen halt dann dafür halt die Vorarbeiten. Also wie gesagt, ich weiß jetzt, wer es geschrieben hat, der zum Beispiel von einem Breton enttäuscht ist in dieser Saison.
Rodo.
Ne? Schöne Grüße an Rodo, der auch gesagt hat, okay, Breton auch noch nicht das Leistungsniveau, aber ja, Matze, du hast es ja selber gerade gesagt, punktetechnisch sprechen die Statistiken halt absolut dafür. Er schießt natürlich jetzt nicht die Tore, ne? Wie letztes Jahr, ich glaube.
Ja, ich finde aber, jetzt ist mal langsam, also ich finde, dass der super spielt. Also ich finde, der spielt richtig gutes Eishockey. Ja. Ich glaube aber, oder man sieht auch, dass er eine andere Rolle hat im Team. Also man hat auf jeden Fall, was die Rollenverteilung in der Verteidigung angeht, hat man ein bisschen was verändert. Ich denke auch, dass, oder ich sage das anders, mir ist viel lieber, wenn er punktetechnisch Richtung Ende der Saison und Playoffs explodiert, als umgekehrt so wie letztes Jahr.
Ich glaube, es war jetzt im Donaukurier jetzt auch ein Interview mit Eric Dubois, Co-Trainer von den Panthern. Also über die ersten Wochen hier in Ingolstadt und wie halt auch, sage ich mal, mit der Defensive zufrieden. Also klar, es gibt überall was zu verbessern. Aber der ist ja, glaube ich, auch angesprochen worden. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber es war jetzt auch öfters mal der Fall, dass ein Leon Hüttl neben einem Alex Breton gespielt hat. Und du hast halt da zwei wirkliche Offensivverteidiger, ne, auf dem Eis. Und normalerweise sagt man immer, du hast eher, sagen wir mal, den Offensiven und einfach der andere, der dann hinten aufpasst. Und hast du in diesem Fall halt nicht. Und das ist dann natürlich auch der Part. Irgendwo müssen sie diese Rollen natürlich auch absichern. Und Das ist, ich glaube, er hat gesagt, in der AHL, wo er auch Co-Trainer war, mit Leon Gawanke und noch einen, der bei ihm in der Mannschaft gespielt hat, waren auch zwei Offensivverteidiger. Das hab ich gelesen, ja. Und die haben da durchaus eine beachtliche Punkteausbeute gehabt mit dieser Spielweise, dass halt einfach zwei Offensivverteidiger aufs Eis geschickt haben. Klar, dass der eine dann mal ein bisschen den Part nach hinten aufpasst, wie der andere. Und das zeigt ja natürlich auch jetzt in dieser Saison bei uns, dass du, glaube ich, egal wen du neben Alex Breton stehst, ob das jetzt ein Morgan Ellis ist, wie er in der letzten Saison ja, sagen wir mal, häufig der Partner war, oder ein Leon Hüttl, dass ein Alex Breton in vielseitiger Weise funktionieren kann. Dass das natürlich sich rumgesprochen hat, dass der ein bisschen was kann, ne? Vor allem offensiv sehr, sehr gefährlich ist, ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen. Deswegen haben sich natürlich auch die kompletten Mannschaften ein bisschen auf ihn mitfokussiert, logischerweise. Auch das, wo, wenn sich zwei um aber einen streiten, dann ist woanders ein Platz mehr.
Aber er hat ja 12 Punkte, er ist ja Top 2. Ja, Mettinen also, ist 1 und er ist 2. Also
man kann natürlich jetzt überall was Negatives finden. Also da hast du natürlich auch Rückwärtsbewegungen, wie es der Matze vorhin schon erwähnt hat. Also da gibt es, ich glaube, bei jedem Spieler wenn man wirklich danach sucht, etwas zu kritisieren, aber ich glaube, die wissen es selber, dass da auch, sagen wir mal, die Konstanz in den ersten Wochen vielleicht noch nicht so da war. Ein Morgan Ellis, auch sehr fehleranfällig, Fehlpässe, Stellungsspiel vielleicht ist nicht gerade das Beste gewesen, aber...
Oh ja, der ist noch gar nicht drin. Definitiv,
ne? Aber wie gesagt, kommt jetzt auch immer mehr in die Spur, ist halt auch, ist zweimal getroffen, auch sehr, sehr gut fürs Selbstvertrauen, aber der macht halt andere Sachen halt dann brutal richtig. Ja, und natürlich sieht man die Fehler eher schneller wie das, wo er eher positiv dann in Erscheinung tritt. Aber
also,
einer der Spieler, der auch Lust nach oben hat, definitiv.
Vielleicht nochmal kurz so zur Gesamtgemengelage in der Verteidigung. Ich glaube, Alex Breton ist momentan unser kleinstes Problem. Ich meine, er ist Verteidiger und macht aktuell mehr als einen Punkt pro Spiel im Schnitt. Und ist wahrscheinlich noch gar nicht heiß gelaufen, so wie wir das empfinden. Ja. Also ich denke, da ist alles im grünen Bereich. Und wenn du dir die Plus-Minus-Statistiken anschaust, wir haben bei Breton eine Plus 6, bei Hüttl Plus 7, bei einem Morgan Ellis zum Beispiel, der eigentlich meistens auch eine Plus-Statistik hat, eine positive Plus-Minus-Statistik, aktuell eine Minus 3.
Oh, okay.
Und was aber total auffällt, ist Chris Jandrich, nur 9 Spiele gemacht, das ist, er ist der erste Kandidat, wenn Brochu spielt, für die Tribüne und hat bis jetzt 3 Punkte erzielt und hat eine Minus 7. Ja.
Krass.
In 9 Spielen, also das ist auch noch nicht kein Indiz für mich, dass das ein Fehleinkauf ist oder dass der Junge nichts taugt, weil das kann alles noch werden. Aber es ist jetzt zumindest kein guter Start. Ne? Also das ist vor allem, weil er der Nummer 1 Streichkandidat ist. Wenn zu viele ALs im Lineup sind, muss er meistens er meistens derjenige, der dran glauben muss.
Ne? Ja, Topscorer East Coast Hockey League, oder? In der Abwehr. Also bester
Playoff irgendwie, glaube ich, sogar wie. Also auf alle Fälle Meister in der
Championship-Winning-Ball
geschossen. Also der Typ kann definitiv was. Ich meine, es war auch vor 2 Wochen in der Neuburger Rundschau oder auch in Donauker, einer von beiden, war auch ein Bericht oder Interview auch mit Chris Jandrich zu sehen, dass er natürlich auch so seine Umstellung gebraucht hat, dass er jetzt auch von sich aus immer besser ins Spiel kommt. Und ich glaube, das war nach dem Spiel gegen Bozen, wo er, sagen wir, den Fight hatte gegen den Spieler von Bozen, der dann ihn so ein bisschen herausgefordert hat und hat einfach gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Dann hat er mal ein paar mitgegeben. Der Bozener Spieler ging dann mit einem Cut unter der Nase oder auf der Nase runter. Christian Andrisch hat dann natürlich die 2+2 oder 5 Minuten, 2+2 glaube ich waren es dann in der Champions League. Passiert, hat er da sich mal im Dienste der Mannschaft geworfen und natürlich, ja, eine Minus 7 für einen Verteidiger kratzt schon ein bisschen ans Ego, glaube ich. Aber
in 9 Spielen. In 9 Spielen.
Das ist, genau. Ja. Aber man merkt halt auch einfach, dass der, sagen wir mal, sich da noch, der Wille ist da, aber es ist halt auch so ein Part, zeigt sich halt leider nicht im Scoring. Ne? Er kommt jetzt immer besser auch in die Spur und wenn ich daran erinnere oder mich erinnere, wie vor einigen Jahren ein Ken Sutton aufs Eis gestolpert ist, ne? In seiner Anfangszeit. Und ich dachte, Alter, was ist denn der hier? So ein 38-jähriger Ex-NHL-Spieler.
Ja, ja.
Der, also das war auch nicht zum Anschauen. Ne? Und,
der war ja nur auf der Strafbank gehockt die ganze Zeit. Oder
unter anderem, auch das noch. Ja. Aber der hat natürlich auch seine Stellungsspielprobleme und so weiter, auch wenn es jetzt mal schon ein Weilchen her ist. Aber der kam halt auch von drüben und das ist halt ein Spieler, der wahrscheinlich halt nicht innerhalb von 6 Wochen sich komplett umgestellt hat. Und ich glaube mal, dass wir gegen Weihnachten wahrscheinlich von einem komplett anderen Spieler sprechen werden. Ne, wenn der
also was mir auffällt bei mir, Andrić, ist, wenn du den beobachtest auf dem Eis, das schaut ja alles richtig geil aus.
Es skatet richtig geil, ja. Geile Technik. Ja.
Also das ist, also wenn der, wie er die Scheibe führt und so wuselig wie der ist, ja, und technisch sieht das alles richtig gut aus. Und trotzdem ist es nicht so integriert, dass es funktioniert. Ja, also entweder hast du recht, Markus, und wenn dann dieser Integrationsprozess abgeschlossen ist, dann sehen wir da einen ganz anderen Spieler, oder es scheitert. Wir werden es erleben. Ja, da bin ich gespannt.
Ich wünsche es ihm. Macht auf alle Fälle einen sehr sympathischen. Ich
habe 2 Pfostenschüsse oder auch schon gehabt. Ja. Das war oder die Riesenschance in Köln, oder wo das Tor eigentlich leer ist. Ja, und er schießt dann den Verteidiger an.
Und jetzt kommt ja die Frau nach Ingolstadt. Ja. Habe ich zufällig heute gesehen durch einen Repost, den er gemacht hat. Also vielleicht beflügelt ihn, wenn die Frau jetzt endlich da ist, dass er auch die Leistung auf...
Ja, hoffentlich bricht da jetzt nicht für irgendeine Frau aus Ingolstadt die Welt zusammen, dass da auf einmal eine Frau...
Aber...
Die Geschichte gab es ja auch schon. Ja, natürlich, aber
Schonzeit ist vorbei, jetzt muss er liefern. Ne, aber natürlich auch ein Spieler, wo man sagt, okay, wurde, sagen wir es mal, mit einem etwas anderen Sinn geholt, wie er es vielleicht gerade liefert, aber das ist das Thema, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Und ich glaube, wir haben da jetzt keinen schlechten geholt. Da gab es schon ganz, ganz andere Kandidaten, wo man gesagt hat, okay, das wird nichts in der Vergangenheit. Aber einen Spieler haben wir jetzt auch noch auch schon mal öfters angesprochen. Ein Kenny Agostino, der auf der einen Seite sehr, sehr stark kritisiert wird und auf der anderen Seite durchaus noch, sag ich mal, in Schutz genommen wird. Unter anderem von unserem Benjo, der gesagt hat, okay, klar, spielt vielleicht jetzt die Körpersprache oder der Fehler jetzt gegen Nürnberg jetzt nicht gerade für ihn, aber dafür ist er unter anderem ein Garant, dass ein Miles Powell halt sehr gut funktioniert aktuell. Auch ein Spieler, der, sag ich jetzt mal, sich endlich für seinen Aufwand belohnen muss. Und natürlich erwartet man von einem Kenny Agostino natürlich auch entsprechende Scoring, weil dafür wird er auch bezahlt, wie jeder andere auch. Aber es ist halt einfach kein Wunschkonzert auf dem Eis. Durchaus Chancen hat er gehabt auf dem Eis, aber halt natürlich auch den ein oder anderen Bock, kann man auch so sagen, den er sich schon geleistet hat. Auch für einige bereits Kandidat gewesen, mal so mal rausrotiert zu werden und einem Brett Bruscho dann den Slot auf dem Eis zu geben.
Ich will es ihm gar nicht unterstellen, Markus. Sorry, wenn ich wieder dich aus deinem Flow raushol, aber habt ihr manchmal auch den Eindruck, dass der Agostino so lustlos wirkt?
Kann ich anders gucken. Also ich finde es jetzt nicht.
Oder war das schon immer so und ich tu das jetzt komplett überbewerten? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall gab es sehr viele Situationen, wo ich irgendwie den Eindruck hatte,
ich glaube, los mit ihm. Ich glaube, eher unzufrieden.
Mit sich selbst. Ja. Also das merkt man definitiv auch, dass er mit sich selbst hadert.
Und, genau, und ich glaube, wenn die Dinge halt wieder reinspringen, dann hast du einfach ganz anderes Auftreten, andere Körpersprache. Und dann. Aber ich finde, er arbeitet schon viel. Also das ist, was ich vorher gesagt habe, an der Bande und so weiter. Er ist ja kaum von der Scheibe zu trennen.
Man sagt auch gerne, der Koch ist willig, bloß das Fleisch ist schwach.
Ja, ne? Aber er ist, glaube ich, mit sich selber, mit der Punktestatistik, mit
definitiv der nicht. Torstatistik. Also wäre auch schlimm, wenn er gesagt hat, okay, ja, passt doch. Ne?
Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, so sieht sich.
Ich glaube natürlich, wenn jetzt ein Spieler, sag ich mal, gerade ein bisschen in der schlechten Phase war, achtet man natürlich auch vielleicht subjektiv ein bisschen auch auf die Körperhaltung, auf die Körpersprache. Wie heißt es so schön? Agostino fehlt jetzt aktuell noch das Bäckerhafte.
Ja, aber er ist auch ein Spieler.
Ja.
Ein Spieler ist er.
Ja, also,
das ist schon.
Und ein kleiner Insider muss das sein. Ja. Aber
ja, der Klassiker ist das.
Und das, aber ich glaube auch, ein Kenny Agostino wird wieder in der Formkurve nach oben steigen. Und gibt es sonst noch irgendwelche Spieler, über die ihr gerade reden wollt? Der Matze nickt, dann.
Ja, dann. Ich habe da aber, Matze, gerne, fang du an, dann mache ich gerne danach.
Ja, also es gibt einen Spieler, wo ich tatsächlich, ich beobachte dann wirklich auch aktiv, wenn der auf dem Eis ist, Sami Kabutli. Und ich bin tatsächlich auch sehr begeistert von der Art, wie er Eishockey spielt. Also er ist sehr hart am Körper, arbeitet hart, holt sich auch die Scheiben, versucht auch im Backcheck seinen Beitrag zu leisten. Und wenn ich dann so sehe, wie er spielt, dann verstehe ich nicht, wie das sein kann, dass er aktuell bei 0 Punkten steht.
Ja, er hat am Freitag ja wirklich ein, zwei überragende Situationen rausgespielt. Das war, glaube ich, also Körpertäuschung und dann vor allem Pieter, glaube ich, rübergespielt, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da hat schon mehr so Szenen gegeben, also da bin ich schon bei dir. Ich war ja vor der Saison auch echt ein absoluter Skeptiker, muss ich ehrlich sagen, aber er belohnt sich noch nicht mit Punkten. Aber man sieht, du hast, dass er da mitspielen kann, also definitiv. Also
bei ihm bin ich safe sicher, dass wenn er vielleicht, weil er soll ja eine richtige Diva sein manchmal, ja, heißt es. Und ich hoffe, wenn der Mark French das hinbekommt, dass das nicht ausbricht, dieses Divenhafte, dann kann es sein, dass bei ihm so ein Effekt eintritt, dass wenn es einmal anfängt zu laufen, dass es dann richtig läuft.
Ja.
Das du hast möglich, ja. Also man sieht, dass er was kann, auf alle Fälle. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Er hat sich gut entwickelt, ja.
Definitiv. Also wir hatten ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal über ihn gesprochen, dass er viel, viel richtig macht. Natürlich jetzt auch so also ein bisschen in der Rotation eher seinen Platz findet. Und
ja, ihm klebt das Pech noch ein bisschen am Schläger, aber wenn da mal vielleicht einen reinfällt.
Ein Evert Gerdakis hat jetzt auch, sag ich mal, echt die Scheiße am Schläger gehabt und jetzt sich gegen Odense.
Hat er nicht in Köln die zwei Breakaways gehabt?
Der hat sogar gegen Iserlohn bei so einem Breakaway kaputt, eigentlich.
Ja.
Hätte den sogar meine Oma gemacht, ne, würde mancher Sportkommentator sagen. Ne?
Aber er spielt sich die Chancen schon mal raus, das ist schon mal das Gute.
Absolut, also wie gesagt, auch für mich einer der positiven Spieler, die herausstreichen, aber auch einer der Spieler, die sich halt einfach selbst belohnen müssen. Und ich glaube, auch viel, vieles läuft bei uns halt einfach mit dem Thema Selbstvertrauen. Und klar, er ist jetzt nicht Top 1 Reihenspieler, wie er vielleicht letztes Jahr oder Reihe 2 in Kaufbeuren war, wo er Topscorer war, sondern es ist halt einfach, sagen wir mal, in der Arbeiterei, ne, holt brutal viele Strafen heraus, weil er halt sehr, sehr schnell und ist und ja, den einen oder anderen Spieler durchaus auf den Sack geht. Und ich glaube, der Spielertyp kann ja auch sein, wenn er möchte. Also ich bin auch da positiv gestimmt, dass auch ein Sami Caputli irgendwann mal sich hoffentlich auch selbst belohnt für seinen Aufwand, so wie viele andere Spieler halt auch.
Also ich hätte noch den Edwin Troppmann zu erwähnen. Der macht es ja wirklich für sein Alter unfassbar abgezockt. Glaube ich, knapp 10 Minuten Eiszeit, was er die Saison hat bei uns. Also absolut.
Spielt gefühlt, das aber schon seit 20 Top Jahren spielt.
Ja,
top Junge. Alle Spiele gemacht.
Alle Spiele souverän, gemacht. Hat schon auch zwei Tore schon gemacht. Geiler erster Pass. Wirklich, also da haben wir Juwel geholt. Ja. Der wird seinen Weg machen, der Kerl. Also bin ich
aber eben habe ich sogar Angst, dass der vielleicht Richtung Nordamerika vielleicht abwandern könnte.
Nächsten Sommer oder so. Durchaus möglich.
Ja. Erstmal die nächsten 2 Jahre hat er Vertrag bei uns. Wir wollen es nicht übertreiben.
Rohdiamanten geholt, ja, muss ich sagen. Ja. Also der gefällt mir.
Ja, und natürlich das obligatorische Tor gegen seinen Ex-Club. Ne?
Auf alle Fälle geiles Tor.
Eine schöne Grüße an die Kollegen von Sharkbite, die ja gesagt haben, sie werden diese Spiele mit Troppmann sehr genauer beobachten. Es war schön, dass er gegen euch getroffen hat, auch wenn wir dann das Spiel verloren haben. Aber scheiß drauf. Gut, aber genug von uns, was unser Chef zu sagen hat über Riley Barber und Co. Das hört ihr jetzt.
Hallihallo zu Block 2. Ja, schauen wir mal auf paar Spieler, Blick auf zwei Spieler. Riley Barber, war glaube ich vor der Saison abzusehen, dass der Junge hier produktiv sein wird, dass er explodieren wird. Wenn man die letzten Statistiken anschaut oder die letzten Jahre von Riley Barber, da konnte man schon erahnen, was da auf uns zukommt. Ja. Der gute Kollege wird auch eine Stange Geld kosten, deswegen kann er auch so gerne so weiterliefern, was auch sehr, sehr wichtig ist aktuell. Mal gucken, ob das so weiterführt über die Saison. Ja, aber ich glaube, dass der mit Abstand bei uns auch Topscorer werden wird. Brutaler Sniper, brutaler Schuss. Wahnsinn. Also der letzte mit so einem Schuss war Cameron Mann. Bin ich wieder bei den älteren Kollegen, 40 bis 45, 50. Die kennen den noch. Cameron Mann, auch einen brutalen Schuss gehabt. Handgelenkschuss und auch ein Sniper. Und Riley Barber noch einen Ticken besser. Ja. Haben wir alles richtig gemacht, haben wir mal den Geldbeutel aufgemacht und zack, werden wir gleich belohnt. Die Sportkameraden Agostino Keating, da gibt es jetzt von meiner Seite jetzt auch irgendwie auch keinen, produktiv müssen sie werden, bisschen mehr, ja, sind zwei gute Jungs, aber sind auch wichtige Jungs, damit auch die Reihen funktionieren. Ja, ein Paul funktioniert nur mit einem guten Agostino. Keating wurde jetzt wieder umgestellt Richtung Pieter, glaube ich. Das passt dann auch wieder ein bisschen besser. Keating hat sich auch wieder belohnt in Schwenningen und Keating war auch davor mit immer 110% Einsatz dabei. Also der kommt da schon raus, der Junge, der hat sehr, sehr viel Qualität, hat er letztes Jahr schon bewiesen. Der wird nicht diese Saison vom letzten Jahr spielen mit den ganzen Punkten und den ganzen Scorern, das natürlich nicht, aber der wird auf jeden Fall produktiv sein und wird uns auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt noch bescheren. Ja, der wird am Ende wieder auf seine 40 Punkte kommen und das ist dann auch völlig okay. Genau, das war schon mal für diese Kameraden hier. Mehr will ich zu sagen, weil ich eigentlich größtenteils schon zufrieden bin. Ja, es ist gut verteilt, das Scoring. Und es ist gut zu wissen, dass Jungs wie Agostino, Keating, Sheen, Abandonato, die haben auf jeden Fall noch Luft nach oben und da wird auch noch ein bisschen was passieren. Deswegen bleiben wir da einfach ruhig. Genau, das war's. Und jetzt geht's wieder weiter. Zurück ins Studio. Tschüss.
Merci beaucoup, Herr Daller, für deine Expertise. Und dann kommen wir schon so ein bisschen auf die Zielgerade des heutigen Tages mit dem letzten Themenblock, den ich heute mitgebracht habe. Wir sprechen heute ausnahmsweise, sage ich jetzt mal, nur das Thema Stimmung, Fans, Donnerstagsspiele und den anstehenden Boykott unserer ja, aktiven Szene, die jetzt auch im Donnerkurier etwas für Diskussionen gesorgt hat. Es war so eine Momentaufnahme zu Beginn der Saison, sodass sich das ganze Thema Stimmung, sage ich mal, auch dem Geschehen auf dem Eis ein bisschen angeglichen hat. Dazu dieser Funke, wie wir es auch in der letzten Folge auch schon mal kurz erwähnt haben und darauf eingegangen sind, hat noch nicht so wirklich harmoniert. Ne? Das wird, wenn wir wollen, zu der lautesten Halle in der kompletten deutschen Eishockey-Liga gehören, glaube ich, das weiß jeder, wenn wir Bock drauf haben. Und für meine persönliche Wahrnehmung schleicht sich so gerade so ein bisschen, kein Larifari, aber so ein bisschen Alltag, sage ich jetzt einfach mal, auch in der Stimmungskurve ein. Also überhaupt kein Vorwurf, Top-Stimmung, die möglich ist, hat natürlich auch zu tun, wenn es halt nur, sagen wir es mal, unsere Ultras oder die der Stimmungsblock macht, ne, mit ihren 200 Leuten oder wenn halt drei Blöcke dann auf einmal mitmachen, ist halt ein komplett was anderes. Wo ich auch sagen muss, was mir persönlich auffällt, aber auch vielen anderen auffällt, ist, dass ganz, ganz viele Fangesänge, die kommen, vielleicht nicht ganz zum Spielgeschehen auf dem Eis passen. Ist jetzt überhaupt kein Vorwurf nicht, also nicht falsch verstehen. Es kommt halt oft stellenweise rüber, dass halt der falsche Gesang zur falschen Zeit gerade kommt, wenn halt wir, ich sage jetzt mal, nur 3-2 vorlegen, dann kommt halt irgendwie so ein monotones Fangesang, der textlich super ist, aber halt einfach in einem Gesang, sagen wir mal so, den Fan, der nicht den Text versteht, ne, mal abgesehen davon, dass die Texte sehr, sehr lang sind, abholt. Also ich finde die Lieder ganz cool, aber ich sage jetzt mal, für den Otto-Normal-Fan, der irgendwo im Sitzplatz ist, ne, der muss erst einmal seine Fan-App öffnen und erstmal den Translator übersetzen, was singen die da drüben eigentlich? Ne? Hart gesagt, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist halt so, was auch so viel, viel Feedback kam aus unserem Umfeld, aber auch zu sehen, dass halt, sag jetzt mal, die Stimmung schon mal besser war, ne, dass da definitiv mehr möglich ist.
Und weißt du, Markus, ich glaube auch nicht, dass das beabsichtigt stattfindet, aber du merkst ja auch, dass wenn dieser von dir genannte monotone Singsang stattfindet, mit irgendwie neu komponierten und getexteten Liedern, die natürlich in der Kernmannschaft der Ultras bekannt sind, weil die das dann wahrscheinlich untereinander einüben oder wie auch immer. Für die läuft das dann, die singen das und dann kommt es aber wie so eine monotone, nichtssagender Schwall von Gesang. Mhm. Und der Rest der Kurve macht nicht mit. Ja. Da macht da einfach keiner mit. Ja? Und ich glaube, da braucht es ein bisschen Sensibilität, auch bei den Vorsängern. Ich will ihnen auch gar keine Vorschriften machen, alles cool, ja, aber das ist, ich glaube, Feedback ist auch, glaube ich, auch jederzeit in Ordnung, ja, dass man eben in gewissen Situationen sich auf die kurzen, prägnanten und lauten Geschichten konzentrieren muss. Ja, das können wir auch, ne, das können wir auch und das haben uns auch die Straubinger zum Beispiel vorgemacht, die haben sich wirklich auf so 5, 6 ihrer Signature-Gesangsgeschichten konzentriert und haben uns tatsächlich dann die Halle da noch weggenommen, stimmungsseitig. Ist einfach so. Muss man einfach mal so anerkennen. Da wäre halt wünschenswert, dass wir versuchen, dann irgendwie auch mit einfacheren Mitteln dagegen zu halten, wo dann auch jeder mitmacht, vielleicht auch der eine oder andere aus dem Sitzplatz. Oder mal wieder ein Wechselgesang mit dem Ablock, ja, hat auch in der Vergangenheit.
Das ist immer gut, ja.
Das ist top, ja. Hat auch immer gut funktioniert, wenn die Kurve versucht, den Ablock zu aktivieren, vor allem, weil wir jetzt auch Leute aus dem M-Block haben. Also der Ablock ist ja meistens auch sehr gut gefüllt aktuell. Da würde da auch was gehen. Aber wer bin ich schon, um das irgendwie zu
beurteilen? Also das ist ja so, die Momentaufnahme, ich von meinem kleinen Balkonchen da oben, wenn ich einen Live-Ticker schreibe, oder ihr drüben im A-Block oder Totti, wenn er wieder im VIP hockt oder woanders auf dem Sitzplatz oder halt auch
mit dem Sektglas.
Oder halt auch wieder
in der linken Hand das Sektglas und mit der rechten Hand klatscht er auf die Brust.
So ist es, ja.
Aber oder halt dann auch sich irgendwo im Stehblock verirrt. Aber das ist halt einfach jetzt eine subjektive Wahrnehmung. Hat auch, glaube ich, ein bisschen zu tun, wie die Mannschaft sich auch auf dem Eis präsentiert hat, so in der ersten Phase. Da hat sich natürlich zu Hause, das erste Spiel gegen Iserlohn, haben wir ja verloren, dann zu Hause eigentlich jetzt immer gescored, immer gewonnen. Auswärts absolut Chapeau an jeden, der sich da jedes Wochenende Kilometer abspult mit Bus oder Auto.
Gar keine Frage
diesbezüglich, also, alles. Hut ab vor jedem, der da dabei ist. Ja. Aber es ist halt so, wie es halt wahrgenommen wird. Und ich glaube, gute Leistung auf dem Eis, gute Stimmung in der Kurve, das wird durchaus ein Faktor sein können, auch mal so in engen Spielen, steht außer Frage. Das haben wir so in den letzten Jahren durchaus oft gezeigt, dass wir durchaus auch unangenehm sein können für einen Gegner, der nicht gerne in Ingolstadt spielt.
Na, ich finde, am Freitag speziell, da war es ja dann zum Schluss eigentlich auch war richtig geile Stimmung. Also muss ich sagen, da war ja dann ganze Stadion und so weiter.
Nur so ein bisschen.
Das war richtig
gegen Odense waren ja bloß 2200 irgendwie drin und es war eine Stimmung, als ob da 5000 drin waren. War natürlich top. Klar, auch den Spielverlauf geschuldet. Aber das, ich glaube, die wissen es auch, dass da definitiv mehr geht. Aber das ist halt so die subjektive Wahrnehmung. Die machen einen super Job, auch die ganzen Vorschreier. Also muss man auch erstmal können. Ne?
Musst du erstmal machen.
Machen. Also auch absolut Top-Job, den sie da jedes Mal macht. Aber es, ja, also wie gesagt, hat sich ein bisschen der Standard eingeführt. Neue Sachen muss man natürlich auch erproben, müssen wachsen. Gehört genauso dazu. Es hat sich, glaube ich, vor 20 Jahren nicht anders ergeben mit irgendwelchen neuen Fangesängen, wo dann auch über die Wochen und Monate dann immer mehr mitgemacht haben. Aber gab vielleicht auch mal ein paar Szenen, wo das Timing nicht ganz gepasst hat, wo man einfach was probiert hat, wenn man dann vielleicht ein enges Spiel vielleicht hatte. Aber wie gesagt, das war nur so, was wir so wahrgenommen haben, wo wir auch einfach mal drüber sprechen wollen. Also wir brauchen uns zwar in keiner Halle irgendwo verstecken, da gehören wir definitiv zu der Elite in der deutschen Eishockey-Liga, was das Thema Stimmung betrifft und auch auswärts, wo wir regelmäßig präsent sind. Also sowas wie mit nur einem Fan irgendwo wie Wolfsburg vor ein paar Wochen bei uns, ja, das gibt's bei uns nicht. Ne? Auch wenn man dann vielleicht nicht aktiv mitmacht, wenn man vielleicht nur so 2-Mann-Auto hat, aber man ist da, man ist anwesend.
Sonderauto.
Das Sonderauto nach Bangkok. Ne? Ist aber wie gesagt, ist nicht böse gemeint, die Kritik, aber durchaus ist es halt uns auch in den letzten Wochen aufgefallen.
So eine Art, das ist geil, oder?
Sorry, Marc. Alles gut.
Okay,
ich habe fast. Zum Thema über Sonderauto.
Muss man auch erstmal schaffen. Ne? Andere schaffen nur das. Genau. So. Wie gesagt, das Stimmungsthema hacken wir jetzt einfach mal ab. Holen wir mal ganz kurz auf das Thema hier Donnerstagsspiele. Da hat sich das Ganze ja etwas intensiviert, was das Thema Proteste betrifft. Es gab ja unser letztes Donnerstagsspiel gegen München vor einigen Wochen. Auch entsprechende Plakate, wie nachzulesen war, gab es ja auch dann in der Drittelpause am Stand der Fankurve e.V., also sprich den Gio-Stand hinter dem Block 11, dann auch eine kleine Durchsuchungsaktion der Polizei, die anwesend war. Was man gesucht hat, keine Ahnung, wie es nachzulesen war, wurde es halt einfach vom Einsatzleiter bestimmt, dass man das einfach mal filzt. Man hat nichts gefunden.
Dazu eine kleine Info. Ich vermute zu wissen, worum es geht. Es werden ja immer Transparente ausgebreitet, wo irgendwas gegen die Polizei steht. Und ich habe beim Spiel am Sonntag, bin ich mit meinem Banner, wie immer, durch den Eingang und dann Richtung Ablock mit dem Pantherholiker-Podcast-Banner, ja. Hängt im Ablock. Und dann wurde ich von der Polizei aufgehalten. Das erste Mal, seit ich ins Eishockey gehe, wurde ich in der Arena von der Polizei aufgehalten und musste dieses Ding ausbreiten.
Okay.
Also ich vermute, dass die es unterbinden wollen, dass Dinge gegen die Polizei irgendwie gezeigt werden.
Ja, mag sein, also da, sie haben halt Kisten und was sie halt alles dabei hatten, wo sie durchsucht. Vielleicht auch, sagen wir mal, mit einer geplanten Aktion, keine Ahnung. Ich war nicht live dabei, ich habe bloß dann auch die Traube gesehen um den Stand, aber inhaltlich wusste ich nicht, um was es geht. Ich habe dann auch nur den Blogbeitrag, der auf der Ultras-Seite zu lesen war, nachgelesen. Interessiert mich auch nicht. Der Protest gegen die Donnerstagsspiele wird sich da nicht ändern und da gibt es jetzt natürlich, sagen wir mal so, das Next Level. Nämlich spielen wir hier am Donnerstag in Augsburg. Und es gibt einen ausgerufenen Fanboykott der Ultraszene. Also die haben sich entschlossen, dem Spiel fern zu bleiben. Ungeliebter Donnerstag und werden das Spiel auch nicht irgendwie dann statt im Stadion, irgendwie im Gruppenraum oder wo auch immer dann auf Magenta anschauen, sondern haben ein Alternativprogramm ins Leben gerufen. Also da könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, gerne auch nochmal auf der Block F-Seite das Ganze nochmal nachlesen. Und diesen Boykott würde ich auch gerne nochmal jetzt hier gerade ein bisschen thematisieren und das mal so ein bisschen mit einem zweierlei Augenwinkel sehen. Also meine persönliche Meinung ist natürlich, wenn ich für eine Sache einstehe, ne, eine Sache vertrete, den Protest gegen die Donnerstagsspiele, ich persönlich unterstütze auch die komplette Aktion. Ich finde diese Donnerstagsspiele einfach nur beschissen, weil sie unnötig sind wie ein Kropf. Auch wenn es natürlich Gegenargumente für diese Donnerstagsspiele aufgrund, sag ich mal, der monetären Bereicherung der DL-Clubs, die natürlich da einen Haufen Kohle kassieren, da hoffe ich jetzt auch einfach im Zuge der scheinbar aktuellen Vertragsverhandlungen, die jetzt gerade laufen über eine Verlängerung mit Magenta, dass man da, sagen wir mal, einen Grundkonsens findet, dass man zum Beispiel nicht an einem Donnerstagabend Schwenningen gegen Bremerhaven sieht mit der größten Distanz, sondern du dann, sagen wir mal, nahe Spiele hast, wo da vielleicht nicht mehr wie 300 Kilometer Unterschied ist, weil das kann man eher verkraften, an einem Donnerstag auch einmal wie es zwei Tage Urlaub zu opfern, wenn du nach Bremerhaven musst. Nur als Beispiel.
Ich glaube aber auch, dass, also was ich gehört habe, ist, dass wohl Gegenstand dieser Verhandlung soll wohl sein, dass noch mehr Donnerstagsspiele stattfinden sollen. Und das war der Grund, warum diese Proteste jetzt so verschärft worden sind seitens der organisierten Fangemeinschaft. Weil man eben irgendwo ein Leak mitbekommen hat, dass Magenta von der Liga noch mehr dieser Donnerstagsspiele einfach verlangt.
Auf alle Fälle, man sieht also viele Fanszenen und auch Fanclubs haben jetzt einer Unterschriftenaktion dem aktuellen Brandbrief, offenen Brief sich angeschlossen. 149 Fanclubs in der kompletten Eishockey-Liga haben sich dem angeschlossen und vertreten da auch die Meinung, dass halt diese Donnerstagsspiele durchaus diskussionswürdig sind, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und unsere Fanszene hat sich, wie schon mal kurz erwähnt, entschieden, am Donnerstag in Augsburg dem Spiel fern zu bleiben. Meine persönliche Meinung ist, da trifft es leider nur die Falschen. Klar, resolut in der eigenen Meinung, man kann es verstehen mit der Argumentation, dass es natürlich einen Verein wie die Augsburger Panther durchaus wehtut, wenn da mal 200 Gästefans weniger da sind. Wo man, sagen jetzt mal, den Block durchaus voll macht. Stand jetzt ist er trotzdem der Gästeblock voll. Also es gibt zumindest keine Tickets im freien Verkauf, was ich heute, glaube ich, gesehen habe. Aber dennoch, klar, es war auch in der Argumentation schweren Herzens, dass man sich entschieden hat, den Derby fern zu bleiben. Man macht es nicht gerne. Ich glaube, es schmerzt eher ein Spiel ohne despektierlich zu sein, in Berlin. Ne, schmerzt dir weniger oder in Mannheim oder sowas wie gegen Augsburg, weil es ja doch, sagen wir mal, unser Derby ist, Da kommt irgendwann Straubing hin. Tut natürlich weh, aber es ist konsequent in der Entscheidung. Ich finde es halt nur schade, weil jetzt ist der ERC wirklich gerade in so einem Formhoch. Also die Welle könnte größer werden. Und dann kommt natürlich jetzt ein, sagen wir es mal, wieder erstarktes Augsburg, die durchaus jetzt, glaube ich, sogar mit dem gleichen Punktestand, wenn ich nicht alles falsch habe.
Ja. 2020.
Genauso ja. Auf Platz 7, also direkter Tabellennachbar. Die sind heiß. Haben jetzt auch ein paar Spiele in Folge gepunktet. Und ich glaube, da hätten wir jetzt auch jeden lautstarken Fan benötigt am Donnerstag, dass wir da das Derby durchaus erfolgreich feiern können. Weil, sagen wir es mal so, stimmungstechnisch kann man natürlich auch ein Spiel ohne die Fanszene machen, wenn das Ergebnis passt. Aber die tun natürlich auch sakrisch weh, wenn sie nicht dabei sind. Brauchen wir auch nicht drin.
Ja, definitiv.
Ich bin durchaus der Meinung, dass die Fans, die vor Ort sind, ich denke, dass der Gästeblock voll sein wird, durchaus auch in der Lage sind, Lärm zu machen. Also ich denke, am Support wird es nicht scheitern. Es ist natürlich dann das Bild des Gästeblocks mit den ganzen Zaunfahnen und so weiter ist dann nochmal anders, wenn die Ultras dabei sind. Kommt einfach anders rüber. Und ich bin auch sicher, dass die organisierte Fangemeinschaft der Augsburger da auch da sein wird am Donnerstag. Ja. Die werden das Spiel wahrscheinlich nicht boykottieren.
Nee. Augsburg macht.
Wahrscheinlich werden sie es erstens.
Nee, Augsburg macht auch bei dieser Aktion nicht mit.
Ja, genau. Ja, so. Und das finde ich dann, da bin ich meine Meinung jetzt wieder dazu. Da hätte man auch schweren Herzens sagen können, obwohl wir die Donnerstage eigentlich boykottieren, sind wir trotzdem dabei.
Hätten dann vielleicht die obligatorischen 10 Minuten geschwiegen oder halt nichts gemacht und dann losgelegt.
Ja, genau.
Ja, also. Da gibt es Pro und Contra in der Argumentation, aber das sprengt, glaube ich, jetzt dann auch ein bisschen den Rahmen. Aber ich glaube, auch böse Zungen behaupten, Augsburg hat da nie mitgemacht, weil sie nie für die Liga planen konnten. Ne, in den letzten Jahren. Deswegen machen die da auch nicht mit. Donnerstags gibt es in der zweiten Liga ja keine Spiele, die übertragen werden.
Also ich verstehe das schon auch irgendwo, dass die Ultras da konsequent sind in dem, was sie jetzt da machen. Auf der anderen Seite bin ich persönlich ehrlich gesagt auch sehr, sehr froh, dass wir Magenta Sport als Partner haben im Eishockey. Weil wenn man sich überlegt, ich meine nichts gegen Radio in Hans Fischer früher übertragen und so weiter, aber du kannst alle Spiele, auf die du Bock hast, kannst du dir reinziehen und wirklich für ein verhältnismäßig wenig Kohle. Und die Kollegen von Magenta, glaube ich, puttern auch ordentlich in die Liga. Und ich glaube, das tut uns in Summe für das Produkt Eishockey schon gut. Und am Ende des Tages musst du wahrscheinlich irgendeine Pille schlucken. Das ist wahrscheinlich die Donnerstagsspiele-Pille. Aber wie sagt man, wer Zeug schafft, oh. Es ist leider auch so irgendwo, ja.
Genau.
Also, Totti, nur, dass du eine Größenordnung hast bezüglich Geld. Magenta bezahlt aktuell das Doppelte, also schüttet nur für die Hauptrunde das Doppelte an die Vereine aus.
Okay.
Im Vergleich zum letzten Jahr mit Servus TV.
Genau. Und gerade in der Sportart, die doch immer noch ein bisschen Randsportart ist, muss man halt leider sagen, ja, und den jetzt König Fußball ist, tut uns wirklich jeder Euro gut.
Genau.
Eishockeysport ist teuer, das wissen wir alle und dementsprechend, glaube ich, können wir froh sein, dass wir so einen Partner haben, Magenta oder auch Pennymarkt. Also man muss das schon im Ganzen sehen und da bin ich bin auch kein Fan von Donnerstagsspielen, um Gottes Willen, ich kann das schon irgendwann nachvollziehen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir da schon viele Schritte nach vorne gemacht, was das Sponsoring-Paket betrifft. Und
definitiv, also da ist, sage ich mal, Magenta auch einiges zu verdanken, dass die auch Stabilität reinbringen, was die Übertragung betrifft.
Genau,
richtig. Nicht umsonst auch jetzt einen Fernsehpreis bekommen für die Art der Übertragung. Also die machen da auch Top-Job, aber sag ich mal, der Fan im Fokus ist halt einfach nicht Freund. Beim Fußball war es früher in der zweiten Liga der Montag, ne?
Montagsspiele, ja, genau.
Wo es auch Jahre gedauert hat, dass sie das endlich abschaffen. Ja, und ich habe es auch jahrelang mitgemacht als Blauer mit Montags zweite Liga, auch wenn es schon wieder fast 15 Jahre her ist, wo wir in der zweiten Liga gespielt haben.
Jetzt warst du wieder froh.
Jetzt war ich wieder froh, Montags, genau. Aber ich verstehe jede Seite. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Fan von Donnerstag und ich hoffe halt auch einfach, dass man so den Mittelweg findet, wie gesagt, dass man das auf minimale Verteilung betrifft und halt, wenn es der Fall kommt, dass du halt dann mal eher ein Derby an einem Donnerstag hast, wo du kurze Wege hast, wo du das leichter abhandeln kannst, wie wenn du jetzt mal Donnerstag nach Berlin musst, wo du dir einen halben Tag freinehmen musst und am nächsten Tag in der Früh wieder in der Arbeit auf der Matten stehen musst. Also da hoffe ich halt einfach, dass man sich da dazu durchringen kann, dass man halt hier einfach ein Mittelmaß findet, dass es Dass man sie komplett abschaffen kann, wage ich zu bezweifeln. Ne? Dafür sind sie auch, sagen wir es mal, monetär einfach zu wichtig für den, sagen wir mal, neutralen Zuschauer, der einfach Eishockey sehen mag. Aber das ist, ja. Wir sind nicht am Tisch.
Also vielleicht für diejenigen, die da vielleicht auch den Hintergrund nicht verstehen. Für ein Medienunternehmen ist die Reichweite das A und O. Ja? Und wenn du Spiele gleichzeitig stattfinden lässt, zur gleichen Zeit immer, dann leidet die Reichweite drunter. Ja. Das ist ganz einfach. Ganz, eine ganz einfache Rechnung. Ja. Und ja, ich bin auch kein Fan von irgendwie Bulli 19 Uhr am Sonntag. Ja. Neuerdings hier, Kinder von den Nachbarn haben Geschmack am Eishockey gefunden, wollen jetzt jedes Spiel mitgehen. Sonntag geht halt nicht, weil 19 Uhr. Ja. Ja, scheiße. Ja. Weil die sind 7, 8 Jahre alt und das ist dann natürlich viel zu spät wegen der Schule am Montag. Und genauso Donnerstag, und da bin ich auch nicht bei dir, Markus, dass selbst wenn es 250 Kilometer sind, wenn du arbeitest, fährst du da nicht hin.
Eben, da muss also man muss, keinen Bock, ja. Da geht, ja. Sag ich mal, der Jahresurlaub gibt meistens dann fürs Eishockey drauf. Bei denen, sag ich mal, die viel auswärts fahren. Ich glaube, als Heimfan tust du dich natürlich leichter. Sag ich mal, das ist auch so ein bisschen in der Grundkenntnis, als halt einfach der, sag ich mal, Auswärtsfan gemeint, der, sag ich mal, eher nachvollzieht. Und ja, ich sage, jede Partei mit ihrer Meinung hat in irgendeiner gewisser Weise recht. Ich hoffe halt einfach, dass man, sag ich jetzt mal, sich einigen kann. Scheinbar sind auch Vertreter, Fanvertreter mit an Bord, was man so gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das also aus den Fanszenen jemand ist oder, sagen wir mal, von Fanbeauftragten oder weiß der Kuckuck, da scheinbar mit involviert, zumindest was Sachstand ist. Und ja, wir müssen abwarten. Die Wortwahl in dieser, sag ich jetzt mal, Aufruf überlasse ich auch jedem, der es mal gelesen hat, wie er die Wortwahl findet. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber in der Grundgesetz.
Ich hätte zum Beispiel gesagt, es gibt ja auch seit der letzten Saison dieses ab und zu stattfindende Samstagsspiel, vom Sonntag vorgezogen auf den Samstagabend. Ich hätte damit weniger ein Problem wie mit dem Donnerstagsspiel. Ich weiß, dass es eine Konkurrenzveranstaltung ist, dann zur Fußball-Bundesliga oder was auch immer. Ja, okay. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die wirklich leidenschaftlich Eishockey anschauen, werden dann immer Eishockey bevorzugen. Ja? Definitiv. Und werden sich dann nicht im TV dann irgendein Abendspiel von der Bundesliga anschauen, egal wer da spielt. Und du hast am Wochenende natürlich andere Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren. Also das ist ja auch klar. Ne? Also vielleicht, dass man da ein Alternativszenario entwickelt und diese, man kann dann vielleicht sagen, okay, irgendwie so ein Kompromiss zwischen Donnerstag und Samstag, dass man die Sequenz am Samstag erhöht oder wie auch immer. Also Möglichkeiten gibt es da durchaus. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Fangemeinschaft insgesamt einfach auch verstehen muss, dass Magenta, wir haben ja schon am Freitag die Problematik, dass alle Spiele gleichzeitig stattfinden, 19.30 Uhr. Dann hast du ja noch die englischen Wochen, Dienstag und Mittwoch, die ab und zu stattfinden. Und am Sonntag versucht man, die Spiele halbwegs über den Tag zu verteilen, damit hier ja, eben so viele Menschen wie möglich diese Spiele dann anschauen. Und ich denke, das ist ein natürlicher Vorgang eines Medienunternehmens, dass die versuchen, das ja irgendwie in die Breite zu ziehen. Ja, das ist klar.
Ja. Gehe ich mit, auch mit der Perspektive. Da spricht so der Fan aus mir raus. Ganz ehrlich, ich schaue ganz, ganz wenig Eishockey privat. Ne, weil da sage ich jetzt mal, es gibt was anderes im Leben halt auch noch wie Eishockey. Aber es ist jedem seins. Ne?
Ja.
Deswegen schreibst du auch immer in der Gruppe morgens, wie geil die Spiele in der Nacht
sind. Ja, genau. Also wie gesagt, ich schaue dann in der Nacht.
Das ist, weil du ganz wenig Eishockey schaust. Ne?
Ich schaue mir dann irgendwann auf Nacht um 2 oder in der Früh um 6.40 Uhr, wenn Las Vegas irgendwo auf Sky kommt, weil die haben da gerade irgendwie 10 Uhr auf Nacht. Wenn ich dann gerade aufstehe, nämlich mich den Tag fertig mache, schaue ich mir dann halt das letzte Drittel irgendwo an der Ostküste an oder Westküste, je nachdem. Aber habt ihr noch irgendeinen Tag zu dem Thema? Sonst würde ich den Benjo nochmal die Bühne überlassen, was er dazu meint.
Ja, hau raus, Benjo.
Gut, dann, Schäfe, sprich mit uns, was du zu dem ganzen Thema Boykott, Stimmung zu sagen hast.
So, da bin ich wieder aus dem Ernst-Happel-Stadion aus Wien. Genau, kurze Info nochmal hier wegen Stimmung und so. Ja, Stimmung. Na, für eure Scheißstimmung, da seid ihr wieder verantwortlich, oder? Hat einmal ein weißer Prophet gesagt. Und deswegen, Stimmung ist ganz okay, finde ich. Mich nervt dieser Dauergesang, aber es ist ja wahrscheinlich jedem selber überlassen, ob er das gut findet oder nicht. Ich finde es scheiße, weil ich finde, da kommt wenig Emotion drüber, ist wenig laut, reißt wenig Leute mit, nervt. Aber kann ja jeder was dagegen unternehmen, ne? Auch ich. Und ne. Stimmung wird wieder besser. Die Eishockeyzeit kommt erst. Die harten, geilen Spiele kommen erst. Der AIV kommt erst und dann wird die Stimmung auch wieder geiler sein. Und dann gleich mal zum Thema AIV und Augsburg-Boykott der Ultras. Ich glaube, da gibt es wenig zu thematisieren. Also ja, wurde ja begründet von den Chios, warum das so ist. Kann man sich durchlesen und kann man dann gut finden oder nicht gut finden. Ich persönlich sage, wer nach Augsburg fahren will, die Mannschaft unterstützen, der kann fahren. Die Gründe, warum die Chios nicht fahren, sind ja bekannt und da sollte man es auch dabei belassen. Ja, ob dann diese ganze Situation, diese ganze Aktionen am Ende was bringen, glaube ich jetzt auch nicht, aber finde es gut, wenn man zu seiner Meinung steht und seine Meinung dann auch durchdrückt, auch wenn es nicht jedem gefällt. Genau, also deswegen sind wir da völlig entspannt bei dem letzten Take von mir und ja, dann sehen wir uns alle wieder am Sonntag gegen die scheiß Adler Mannheim.
Danke, Benjo. Heute zum letzten Mal mit seiner Expertise, seiner Meinung. Und dann würde ich sagen...
Ich habe noch eine Frage
an euch.
Und zwar haben wir vorhin kurz angerissen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, eure Meinung. Im Kontext Achtelfinale CHL Salzburg, wird mit Sicherheit Kohle auch auswärts. Aber insgesamt CHL weiterkommen. Fluch oder Segen?
Segen.
Fluch.
Oh, bin ich jetzt das Korrektiv oder was?
Ich bin kein Fan von der CHL, muss ich ehrlich sagen. Hab's ja schon oft in die Gruppe geschrieben und ja, sportlich hat es also halt auch nicht so den Stellenwert für mich. Also wenn ich jetzt vergleiche mit Fußball, ist vielleicht ein bisschen blöd mit der Fußball-Champions League, aber klar, ist eine gute Vorbereitung für die Jungs auf die Saison und so weiter.
Totti, du bist gerade ein bisschen leise, geh mal mit dem Mikro ein bisschen hoch.
Ist besser? Jetzt?
Ja, jetzt wird es besser.
Jo. Ist eine gute Vorbereitung auf die Saison und so weiter, aber ja, in Summe bin ich kein Riesenfan davon, muss ich ehrlich sagen.
Markus?
Also ich habe mit der Champions Hockey League, haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen, ich finde den Modus des Zeitpunkts extrem unglücklich. Also es ist die ersten 6 Spiele, glaube ich, dann, 4 Spiele, pardon, ist ein eher besseres Vorbereitungsgeplänkel. Da, sage ich mal, ist das Standing gerade auch so, was die Terminierung betrifft, sehr, sehr unglücklich gewählt. Bring du erstmal irgendwo so einen Wettbewerb wie Champions League, sage ich mal, in einem laufenden Spielbetrieb irgendwo unter. Fast nicht möglich, also du musst es fast so machen. Aber solange dieses Standing wie mit einem besseren Vorbereitungsturnier oder einem, sage ich mal, Turnier auf hohem Niveau, weil es geht halt einfach schon um Punkte und es geht auch schon um etwas, wird es nicht besser werden. Also da sollte man sich jetzt auch wirklich Gedanken machen, ob der Modus mit einer aufgeblähten CHL, ich glaube, wie viele Teams sind es jetzt? 32?
32 Mannschaften,
viel zu viel.
Ja, ein bisschen weniger, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Aber ist ja wurscht, also dieser Modus an sich, der quasi ja vom Fußball adoptiert wurde, weil wir ja so den Vorreiter waren mit ja 3 Spiele zu Hause gegen irgendwelche Gegner, du hast keine Gruppenphase mehr, mit Hin- und Rückspiel, also alles schön und gut, alles sexy Programm, finde ich ganz cool sowas auch, aber es ist einfach, für mich jetzt sowas halt einfach unter einer Saison gespielt und dann sagen wir es mal, weniger die Quantität, eher die Qualität nach oben schrauben und dann haben wir, sagen wir es mal, nur irgendwelche Meister, Hauptrundensieger, was in diesem Wettbewerb zu suchen oder die Top 3 Nationen und nicht polnische Meister oder Odense, auch wenn die auch ihre Meisterschaft und Berechtigung haben, dann so einen Wettbewerb zu spielen, wenn sie die Möglichkeit haben. Oh. Da habe ich halt dann immer solche Spiele an einem Mittwochabend, wo ich auch die Zuschauer nicht anziehe, weil ist halt so.
Oder was ich machen würde, also ich bin auch kein Fan von der CHL. Ich finde trotzdem, dieses Achtelfinale gegen Salzburg hat irgendwie Charme. Ja, also das, ich denke, das werden einfach, denke auch, dass in der Arena auf jeden Fall mehr Zuschauer sein werden als gegen Odense.
Und ich glaube auch.
Vielleicht auch Auswärtsfans mehr. Was ich machen würde, wäre, um vielleicht die Liga zu entschlacken so ein bisschen, also das Thema Nummer 1, weniger Teams, dass vielleicht diese B-Nationen, nenne ich die jetzt mal, gar nicht respektierlich, sondern es gibt einfach Leistungsabfall in gewissen Ligen, dass die vielleicht so eine Quali-Runde gegeneinander spielen. Mhm. Ja? Und dass man sagt, okay, und von diesen 8 kommen dann nur 4 weiter und dann hast du schon mal weniger Mannschaften im Topf. Das eine. Das zweite ist, wenn diese Ligagesellschaft der CHL es nicht hinbekommt, dass das kein Draufzahlgeschäft mehr ist für die Teams, wird das auch nie funktionieren. Ja, weil ich glaube, dass viele Vereine das nur als notwendiges Übel sehen, weil niemand will sich die Blöße geben und sagen, okay, wir sind qualifiziert, aber wir haben keinen Bock drauf. Ja, das will auch niemand, weil es wäre natürlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit und die Außendarstellung der Vereine natürlich auch scheiße. Auch
scheiße, ja.
Aber ich glaube, dass viele da, ich glaube sogar ein finnischer Verein hat schon mal angedroht, wenn sich nichts ändert, dass sie, ich glaube Tappara, ich glaube es war Tappara, ja, dass irgendein Manager von denen gesagt hat, wenn sich hier die Dinge nicht verändern, dann werden wir in absehbarer Zeit dann nicht mehr teilnehmen. Ja. Und das sind so Warnsignale und wenn du dann hörst oder liest, dass das quasi erst dann ein 0-0-Geschäft ist, wenn du ins Halbfinale kommst oder so, das kann nicht sein. Da muss,
ja, brutal.
Das muss zumindest kostendeckend sein,
absolut,
wenn du in der Gruppenphase bist und ab den Playoffs musst du Geld damit verdienen. Ja. Punkt.
Ja. Und dann kommt noch hinzu, ne, dass dann ab der Finalrunde, also sprich jetzt hier ab Achtelfinale, zumindest war es ja vor 2 Jahren bereits so, das Eis ja kurz abgetaut werden muss, die Champions League-Sponsoren dann ihr Vermarktungsrecht wahrnehmen können. Dann irgendeine Spezialfirma aus der Schweiz, glaube ich, ist, also da war im Donaukurier auch mal ein Artikel, wie gesagt, vor 2 Jahren, wo wir gespielt haben, dabei. Das kostet dich halt einfach mal einmalig 20.000 Euro. Sag jetzt mal, wir leben auch in Zeiten Klimawandel, Nachhaltigkeit und Sustainability und wie das ganze Fachscheiß heißt dazu. Es ist 0,0. Klar, die zahlen einen Haufen Kohle für ihre Verhältnisse wahrscheinlich, dass sie da die Werbeflächen dann in der Finalrunde haben. Engelbert Strauß im Mittelbulli oder wo auch immer. Aber das musst du natürlich dann auch erstmal als, ich sage jetzt mal, kleiner Verein, jetzt Ingolstadt, auch erstmal oder einen Sponsor finden, der dir das übernimmt. Also ich glaube nicht, dass da die Liga dann die Schatulle aufmacht, dass du dein Eis mal kurz abträgst und dann die Folie drauf und dann musst du sie wieder abtauen, weil du dann 2 Tage später beim Heimspiel gegen, was haben wir, das Beispiel, Köln, ne, beziehungsweise wir spielen ja, wenn wir ja gerade die Champions League als Thema haben, wir spielen am Mittwoch, den, lass mich lügen, 12. November zu Hause in der Saturn Arena. Normalerweise wäre es nämlich umgekehrt. Wir würden eigentlich erst in Salzburg spielen, bevor wir zu Hause spielen, als Heimrechtsteam. Aber nachdem die Saturn Arena belegt ist, eine Woche später, haben wir quasi getauscht. Das heißt, wir haben unser
Heim. Da haben sie hinterher, oder?
Na. Irgendein Bayern 1, irgendwas Konzert. Also
Bitcoin-Messe.
Nee, Bitcoin-Messe, okay. Ich glaube, die war schon oder ist jetzt.
Ja,
die
war, glaube ich, schon.
Auf jeden Fall irgendein Konzert in der Saturn Arena. Ja, dass man schon mal,
Kelly Family,
dass die Saturn Arena mal hallenbelegt, Belegung schuld ist, dass wir kein Eishockey spielen können. Das ist für Ingolstädter Verhältnisse schon eher selten. Auf alle Fälle Heimrecht getauscht. Wir spielen am 12. November daheim gegen Salzburg und dann eine Woche später am 19.11. in Salzburg unser Rückspiel.
Und letzter Vorschlag zum Thema CHL, bevor ich es vergesse: Final Four. Irgendwo an einem sexy Standort.
Das wäre cool,
ja. Ingolstadt. Ja, also nicht mit einem Halbfinale, Finale, sondern Final Four Turnier. Reduziert Reisekosten, die Fans können hinfahren. Dann hast du Fanlager von 4 verschiedenen Mannschaften an einem Standort.
Ja. So ein Mini-Springler Cup.
Genau.
Wie gesagt, Ideen gibt es genug. Ich glaube, die schauen sich das auch an. Der ERC gehört ja zu den sogenannten Stakeholder-Teams. Ne? Das heißt, die haben da ein bisschen mehr Mitspracherecht, weil man ja quasi sich...
Das hat nichts mit Essen zu tun,
oder? Nee. Nein, Mann. Und gehört mit dazu, sogar, ich glaube, die Augsburger Panther sind Stakeholder in der Champions Hockey League.
Sind die Gründungsmitglieder?
Die haben, glaube ich, die Lizenz von Krefeld genommen. Also okay. ich glaube, im August, ich glaube, es ist Augsburg, die da die, sagen wir mal, Stakeholder-Anteile von den Krefeld Pinguinen übernommen haben. Steht irgendwo auf der Internetseite der CHL. Also, ja. Wenn ich sie noch finde, verlinke ich es auch in den Shownotes am Ende der Folge, in der Folgenbeschreibung. Vergesse ich sowieso wieder, aber ich mache es. Auf alle Fälle auch die coole Idee mit dem Final Four. Ne, finde ich cool. Und
hätte was, ja.
Wie gesagt, ich glaube auch die interessante Phase. Champions League geht wirklich jetzt auch so ganz mal in der Finalrunde los.
Final Four in Prag, ich wäre dabei.
Ja, ne, warum nicht?
Freitag bis Sonntag. Ne?
Oder Örebro.
Oder Örebro. Ja, genau.
Ja. Warum nicht? Wäre eine Idee wert, aber das sag jetzt mal, wird sich im nächsten Jahr nichts tun, die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich auch nicht. Aber dann, sag ich mal, wenn die Verträge auslaufen, etc. pp., wird man sich auch diesen Modus nochmal überlegen, ob das Sinn macht. Ja, aber wenn eure Meinung natürlich zur Champions Hockey League ihr losen wollt, könnt ihr natürlich auch unter unserer Folgenbeschreibung, wenn wir sie wieder auf Instagram und so weiter posten, könnt ihr gerne mal mitkommentieren, was ihr dazu haltet. Also gerne auch die Kommentarfunktion auf euren Podcaster, eures Vertrauens, Spotify, Apple, wie sie alle heißen, könnt ihr natürlich auch gerne mit diskutieren und euer Feedback einfach hinterlassen. Gut, Jungs, dann mit kurzem Blick auf die Uhr würde ich sagen, es ist Zeit, Feierabend zu machen. Die ganzen Auslassfahrten vom Fanprojekt sind auf der Fanprojektseite ja niedergeschrieben. Sonderzug ist auch ausverkauft, war nur eine Frage von Minuten, ne, bis der Zug voll ist. Da haben es sagen wir alle noch bis Monatsende Zeit zu zahlen. Dann wird die Warteliste abgearbeitet.
So. Wie viele Plätze sind es dieses Jahr?
Knapp 900, also mit Leit die Arbeit und so weiter. Also 800 Tickets, okay. 900 Tickets aus Dresden. Das ist schon mal für den kleinen Standort echt schon extrem viel.
Was hat denn Dresden? 4,8, 4,9?
Nein, 4,5 oder so.
Wenig, so wie wir ungefähr.
Kleiner, also weniger wie ja. wir.
Okay.
Also da haben wir echt viele.
Ich meine 4,2 oder sowas.
4,2, okay.
4,2. Ja, nicht ganz, also 4,4, 4,5. Also halt sich ungefähr die Waage mit uns. Und da hat sich auch Dresden nicht lumpen lassen, was die Tickets betrifft. Die sind natürlich über jeden froh, der ihre Halle voll macht. Auch wenn es der Gästeblock relativ klein ist. Es wird ein definitives Heimspiel in Dresden am 21.12. Und ja, alles zum Fanprojekt findet ihr auf der Fanprojektseite, die ganzen Auswärtsfahrten.
Straubing haben es abgesagt.
Ja, Straubing wurde abgesagt. Mhm. Nach Augsburg, auch wenn wir jetzt erst am Donnerstag die Folge raushauen. Startet auch zumindest ein Bus, glaube ich, mindestens. Und alles Wissenswerte vom Fanpark findet ihr auf der Internetseite, genauso wie von uns auf der Pantherholiker-Seite, auf Instagram, X, TikTok, wo wir überall halt unseren Schmarrn posten. Sage ich erst einmal, Totti, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Matze.
War schön,
wie immer. Danke, Totti, sehr nett, ja. Sehr,
gerne,
sehr
gerne.
Genau, Matze Cheers. Auch. Danke an deine Expertise für heute und ich wünsche euch ja eine gute Zeit. Wir sehen uns spätestens am Sonntagabend, wenn wir zu Hause gegen die Adler Mannheim spielen. Um 19 Uhr in der Saturn Arena. Und dann mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch was. Servus, pfiat euch und habe dere.
Ciao.
Ciao, servus.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.